Gleich die nächste Panne. Ich hatte, glaube ich, die Kinder vergessen rauszuschicken. Auch die dürfen, falls noch welche da sind, die dürfen dann in ihren Sonntagsschulgottesdienst. Ich möchte uns noch mal mitnehmen in den letzten Sonntag, wo ich aus Römer 8, Vers 18 gesprochen habe. Ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Ich habe das Bild der Waagschale gemacht, dass die Leiden uns runterdrücken, aber dass die Herrlichkeit Gottes, seine Gegenwart, sein Trost, diese Waagschale in die andere Richtung schiebt. Die Waagschale der Leiden ist geringer, ist leichter als die Waagschale der Herrlichkeit. Und selbst die Hoffnung darauf, dass diese Waagschale der Herrlichkeit immer mehr gefüllt wird, die wiegt schwerer als die Leiden. Wir warten und hoffen darauf, dass die Herrlichkeit unsere Leiden überkleidet. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der alles Leid beendet wird. Ich möchte im Römerbrief weiterlesen und die nächsten Verse, dass wir uns die gemeinsam betrachten, die Verse 19 bis 25 im Römer Kapitel 8. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag. Adventsgedanke, wir warten. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, wir seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen wird und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Wir sind in der Adventszeit. Es ist die Zeit des Wartens auf die Ankunft des Messias. Aber auch die Zeit des Hoffens auf den Messias. Er wird kommen. Er wird kommen in meine Welt. Jesus kommt in meine Welt. Er hat es versprochen. Er hat es uns zugesagt. Das ist Wahrheit. Die alttestamentlichen Propheten, die erwarteten den Messias. Und die erwarteten den gewiss über alle Lebenssituationen, über alles das, was sie bewegt hat, über all die Niederlagen, die sie erleben mussten. Sie erwarteten, dass der Messias kommt. Und es war ihre Gewissheit. Und die meisten von den Propheten haben das nicht erleben dürfen, dass er kommt. Aber sie waren gewiss. Sie wussten, er kommt. Und das hat ihr Leben verändert. Das hat ihr Leben getröstet. Das hat sie stark gemacht, mutig gemacht. Und seine Nachfolger, Jesu Nachfolger heute, auch wir warten. Auch wir warten wieder auf sein erneutes Kommen. Wir erwarten, dass er wiederkommt in Kraft und in Herrlichkeit. Wie gewiss ist es dir, dass Jesus wiederkommt? Dass Jesus Christus in deinem Leben, in deiner Lebenssituation jetzt das letzte Wort hat. Ist dir das präsent? Ist das in deinem Herzen? Ist es deine Hoffnung? Ist es das, was dich stärkt und tröstet? Vielleicht auch im Angesicht deiner Not, deiner Leiden, deiner Trauer. Jesus selber hat in seinen Endzeitreden darauf hingewiesen, dass die neue Welt Gottes angebrochen ist. Aber er sagt auch, sie ist noch nicht vollendet. Und wir warten voller Hoffnung auf den Tag, dass sie vollendet wird, an dem Jesus wiederkommt, um eine neue Erde und einen neuen Himmel zu schaffen und uns alle Tränen abzuwischen. Auf diesen Tag steuern wir alle zu. Und wir sind heute diesem Tag näher, als wir ihn letzten Sonntag waren. Mit jedem Tag, der vergeht, sind wir diesem Tag einen Tag näher gekommen. Du bist auf dem Weg dahin, wo Jesus alle Tränen abwischen wird. Und Paulus macht es in seinem Text hier im Römer 8 noch einmal deutlich. Darauf warten wir mit Hoffnung, mit einer großen Hoffnung. Die Welt ist der Knechtschaft der Vergänglichkeit seit dem Sündenfall unterworfen. Und wir erleben das Tag für Tag. Das erlebe ich, wenn ich in den Spiegel gucke, das erlebe ich in allem. Es ist alles vergänglich. Und die ganze Schöpfung, die leidet darunter. Das Ganze, das hat nicht nur eine persönliche Dimension, nicht nur eine Dimension für Emden, sondern eine kosmische Dimension. Alles ist davon betroffen, alles. Jeder und alles. Es ist der Nichtigkeit unterworfen. Alles das, was dir so wichtig ist, unter diesem Aspekt zu sehen, bekommt es eine neue Bedeutung. Alles das, was dich so sorgt, auch das bekommt eine neue Bedeutung. Und es bedeutet, dass wir dieser Vergänglichkeit wie Sklaven anhängen. Wir sind ausgeliefert. Und das geschah, so sagt es hier Gottes Wort, sogar gegen den Willen der Schöpfung. Das wollte keiner. Es ist aber die Konsequenz. Und es ist schwer zu verstehen. Aber, und so lesen wir bei Paulus, das Ganze ist dennoch auf Hoffnung hin. Und hier kommt diese Hoffnung wieder rein. Paulus bleibt nicht bei dem Fazit, es geht alles kaputt. Es ist nichts, was wirklich Bestand hat, sondern er bringt eine Hoffnung, er argumentiert hier herein, dass es zu einem Ziel hinführt, dass diese Vergänglichkeit dennoch wieder auf ein Ziel hinführt, nämlich zu Gott zu kommen und dort befreit zu werden von dieser Vergänglichkeit. Nämlich, dass die, die glauben und leiden, zur Freiheit der Herrlichkeit, zur Freiheit aus der Vergänglichkeit befreit werden. Ein Ausweg, den Gott schafft, auf den wir hoffen und den Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns geebnet hat, den Weg dahin bereitet hat für uns. Allein darauf zu hoffen, dass es so sein wird, dass wir aus dieser Vergänglichkeit rausgerissen werden, das bringt uns schon in eine Freiheit. In eine Freiheit, uns zu lösen aus der Not, uns zu lösen aus dem Leid, wegzuschauen von dem, was uns jetzt niederdrückt, auf das hinzuschauen, auf das zuzugehen, wo es beendet wird. Es verändert uns und es erneuert uns und es wird uns zur Kraft. Gott hat einen Plan für uns Menschen und für die Schöpfung. Er überlässt sie nicht der Vergänglichkeit. Aber, und da ist die Bibel auch sehr deutlich, und das ist das Evangelium sehr klar, erst muss der Mensch in Ordnung kommen, in Ordnung wieder mit Gott. Er braucht Jesus Christus, um mit Gott wieder versöhnt zu werden, in Ordnung zu kommen. Dahin zu kommen, wo Gott ihn gerne hinhaben möchte. In die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Mit Jesus kommst du in Ordnung. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Heiland annimmst, kommst du in Ordnung. Kommst du in Ordnung mit Gott. Und dieses Ziel wird ganz lebendig für dich. Und wie das aussieht, wie diese Freiheit beschaffen ist, das offenbart in uns der Heilige Geist, die wir durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes geworden sind. Es ist der erste Anteil der ganzen Herrlichkeit Gottes, dass du das sehen kannst, dass du das spüren kannst, dass du diese Hoffnung hast, dass du darauf zuleben kannst. Das musst du gar nicht aus dir selber produzieren, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist wie so eine Kerze in uns anzündet. Es ist der erste Anteil. Und an dem Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen wird, an dem Tag, an dem Wiederkunft Jesu, an dem Tag, an dem wir einen neuen Körper bekommen, an dem unsere Tränen abgewischt werden, da wird es vollendet, was Gott versprochen hat. Dann wird die ganze Schöpfung geheilt werden, aus der Vergänglichkeit gerissen werden. Da leben wir drauf zu. Bis dahin, und so sagt es Paulus sehr emotionslos und sehr einleuchtend und sehr klar auch, seufzt und stöhnt die ganze Schöpfung. Ist das, was wir manchmal erleben, unsere Realität. Dass wir unter den Dingen stöhnen und seufzen, die noch nicht so sind, wie sie sein sollten nach Gottes Schöpfung. Und die Ursache sind, warum wir warten, warum wir es noch nicht haben, sondern darauf warten. Und wir hoffen auf den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen wird, uns einen neuen Körper geben wird, unsere Tränen abwischen wird, auf all das, was er uns versprochen hat. Darauf hoffen und warten wir. Das ist Advent. Bei jeder Kerze, die ich anzünde, ich hoffe auf Gottes Eingreifen, auf Jesu Handeln, dass Jesus in mein Leben hineinkommt, in meine Vergänglichkeit, der Unvergängliche in meine Vergänglichkeit. Und dazu darfst du dich entscheiden, das so immer wieder anzunehmen. Was ist Hoffen, habe ich mich gefragt. Was ist das eigentlich? Hoffnung ist etwas, was in der Bibel sehr häufig vorkommt. Es ist nach dem Zeugnis der Bibel aber nicht irgendetwas Unsicheres, eine unbestimmte Zukunftserwartung. So könnte das vielleicht sein. Sie ist vielmehr in der ganzen Heiligen Schrift der Ausdruck größter Gewissheit. Hoffnung ist eine feste Zuversicht. Hoffnung ist etwas, was real in meinem Leben da ist. Hoffnung lässt mich nicht zu Schanden werden, sagt Paulus. Es ist etwas, was Gott mir schenkt. Ein Blick immer darauf hin, was er mit mir vorhat. Ein Blick darauf hin, wo es hinläuft. Und zwar ein gewisser Blick. Der Hoffende erwartet im Vertrauen, im Glauben, Gottes gute Gaben und in besonderer Weise des Heils. Der Grund aller Hoffnung ist Gott selbst. In Jesus Christus erfüllt er alle Verheißungen. In Jesus ist das Reich Gottes ja schon herbeigekommen. Und durch unsere Wiedergeburt, durch unsere Neugeburt, da wo wir zum Glauben gekommen sind, sind wir durch den Heiligen Geist zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. So lesen wir im ersten Petrusbrief. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sandra, du bist eine lebendige Hoffnung. Oder, ja, du bist eine lebendige Hoffnung. Du bist die Hoffnung in Person. Oh, denkt man jetzt. Kinder Gottes sind die Hoffnung in Person. Hoffen ist natürlich für uns. Es ist unsere Natur, wenn der Heilige Geist in uns lebt, wenn Christus unser Herr und Heiland ist. Nicht das Bibbern und das Bangen, sondern das Hoffen ist in uns gelegt. Das darf und das soll in uns wachsen. Ich sage es mal ganz provokant. Wenn du heute keine Hoffnung hast, in deiner Lebenssituation, wenn du da keinerlei Hoffnung hast, ich glaube, dein Leben in der Gegenwart Gottes hat ein Problem. Ich glaube, fang an, darüber nachzudenken, wie sieht eigentlich meine Beziehung zu Jesus aus? Wo ist Jesus in meinem Leben? Ich glaube, dass diese Hoffnung nicht etwas ist, was mal da ist und was mal nicht da ist, sondern dass diese Hoffnung ganz natürlich in uns hineingeboren wurde. Dass es zu uns gehört. Es wird angegriffen. Wir fühlen uns angefochten. Aber ich glaube, im Letzten wissen wir um diese Hoffnung und halten daran fest. Die Hoffnung stellt uns das Ziel, bei Gott in der Ewigkeit zu sein, immer wieder vor uns, macht es uns immer wieder deutlich, in jeder Situation. Ich merke das immer wieder, wenn ich so Panikschübe kriege, Angst kriege, weil, was weiß ich, irgendwie Gesundheit spinnt oder was weiß ich. Aber letztlich kommt, wenn ich es zulasse, wenn ich zu Jesus gehe und das hinlege, meine Angst, meine Sorge, dass dann das Bild kommt und Jesus wird kommen und er wird eingreifen. Spätestens an dem Tag, wenn er wiederkommt. Er stellt uns das Leben vor Augen, zu dem wir in Christus aufstehen werden. Und zwar so, als wäre es jetzt schon da, als wäre es schon angebrochen, als beginnst jetzt. Es bewirkt, dass wir unsere Situation aus einer anderen Perspektive sehen können. Gott wird handeln, Jesus wird eingreifen. Er wird die zweite und die dritte und die vierte Kerze anzünden. Jesus wird kommen. Da spreche ich dir zu, der du jetzt leidest. Da spreche ich dir zu, der du jetzt Angst hast. Da spreche ich dir zu, der du jetzt zweifelst. Jesus wird kommen. Ein Beispiel für so eine lebendige Hoffnung ist für mich Joni Erickson. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das war vor so in der Zeit, wo ich zum Glauben gekommen bin, eine Frau, die sehr bekannt war. So eine junge Frau, die einen schrecklichen Unfall erlitten hatte und querschnittsgelähmt war vom Hals an. Und ich habe ihren Lebensbericht gelesen und habe verschiedene Zeugnisse von ihr gesehen und gehört. Und ich glaube, einige von uns kennen die. Sie war sehr bekannt. Und am Anfang, nach diesem schrecklichen Unfall, als sie dann so langsam klar wurde, dass sie wirklich komplett gelähmt ist und dass daran sich auch so schnell nichts ändern wird, dann hat sie angefangen zu beten. Sie war ein Kind Gottes. Und sie hat angefangen zu ringen und hat gesagt, Jesus, wenn du da bist, dann mach mich gesund. Dann lass mich aus diesem elenden Rollstuhl aufstehen. Und es passierte nicht. Ist bis heute in diesem Rollstuhl. Und sie hat eine ganze Weile damit gerungen und irgendwann kam sie an den Punkt, aber Jesus, du bist doch da. Und dann hat sie sich gefragt, wie gehe ich denn mit dem Leid um? Ist es die einzige Möglichkeit, dass ich Gott bitte, dass er mir das Leid wegnimmt? Oder will er mir eine andere Möglichkeit zeigen? Soll man verzweifelt versuchen, das Leid loszuwerden? Sicherlich. Manchmal tun wir das. Manchmal hört auch Gott. Aber sie hat sich entschieden, ihre Hoffnung hat sie nicht in der Heilung gesucht, sondern in Gott selber, in Jesus Christus. Und dann habe ich in ihrem Lebensbericht gelesen, was mich so fürchterlich bewegt. Sie stellt sich vor, dass sie auf dieses Ziel hinlebt und dass sie zu Gott kommt in die Ewigkeit. Und sie hat eine Bitte, sie möchte ihren Rollstuhl mitnehmen. Sie möchte ihren Rollstuhl mitnehmen und möchte diesen Rollstuhl vor den Thron Gottes stellen. Um Gott zu danken, dass sie nicht mehr gelähmt ist. Gott zu danken, dass er sie getragen hat. Dass diese Hoffnung in ihrem Leben sie durchgetragen hat. Und jeder, der weiß, wer Joni Eriksson ist, der weiß, dass sie ganz vielen Menschen Mut gemacht hat. Dass sie ganz, die hat noch geheiratet, ich glaube, die hat ganz viele Vorträge gehalten von Menschen, hat sie ermutigt. In ihrer Situation, dass es Hoffnung gibt. Dass sie auf etwas zulebt, was größer ist, als dass sie jetzt im Rollstuhl sitzen muss. Diese Frau ist für mich ein Zeugnis der Hoffnung, wie viele, viele andere es auch gibt. Mitten im Leid, die Perspektive auf das Unvergängliche, die Perspektive, dass diese Situation, auch diese unendliche Leidenssituation, ein Ende hat. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Diese Hoffnung hilft uns zu leben, hilft uns das Leid zu ertragen. Seufzen erfüllt mit Hoffnung, weil ich um meine Zukunft weiß, trägt mich hier und jetzt. Paulus nennt dieses Seufzen in den Leiden der Welt nicht Todesschmerzen, sondern Geburtswehen. Eine Geburt ist ein Bild der Hoffnung. Die letzten Tage der Schwangerschaft, ich habe das ein paar Mal bei meiner Frau beobachten dürfen, ich war ja immer nur unbeteiligter Dritter in dem Ganzen, die waren immer fürchterlich beschwerlich. Und ich glaube, jede Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hat, weiß das, dass diese Tage irgendwie scheinen kein Ende zu nehmen. Und man sehnt sich nichts mehr herbei, dass das endlich aufhört und dass das Ganze, die ganze Geburt in Gang kommt. Warum? Ich glaube, die Schmerzen bei Geburt kann man sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Männer sind dafür nicht geschaffen. Ich glaube, die würden das nicht überleben. Trotz dieser Schmerzen ist eine Erwartung und eine Freude, weil Leben durchbricht, neues Leben entsteht. Über dem allen strahlt die Freude über das neue Leben, das kommt. Und das trägt durch. Jedenfalls durfte ich es bei meiner Frau erleben, durch die Geburtswehen hindurch. Und diese Leiden, die wir haben, das sind Geburtswehen. Die zeugen auf das hin, was kommt. Da kommt neues Leben. Das hat uns der Herr versprochen. Geburtswehen machen deutlich, neues Leben ist auf dem Weg. Das ist der Grund der Hoffnung. Wenn du Hoffnung hast, weißt du, dass deine Lebenssituation nicht der letzte Grund ist, sondern dass neues Leben schon auf dem Weg ist. Der Heilige Geist entzündet in uns die Hoffnung, die lebendige Hoffnung und in uns wieder und immer wieder aufs Neue. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Heilige Geist in uns nicht betrübt ist. Denn der Heilige Geist ist der Tröster und bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Wie gesagt, wer das nicht spürt, den bitte ich herzlich darum zu bitten. Bitte Gott darum, dass das wieder in dein Leben kommt. Der Heilige Geist tut das. Deshalb darf und kann ich mit Geduld und Glauben in Hoffnung auf Gottes Erlösung in meiner Situation warten. Weil ich kriege eine andere Perspektive für meine jetzige Situation. Meine Situation, so leidvoll und notvoll sie auch sein mag. Momentan geht es mir gut, aber ich kenne auch andere Zeiten. Wenn ich diese andere Perspektive finde, trägt mich das und macht mich stark. Paulus schreibt etwas vorher im Römerbrief: Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus unserem Herrn für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Ich möchte schließen mit noch einem Beispiel, einem Mann namens Ben Ellis. Ich glaube, die meisten kennen den nicht. Ben Ellis ist ein Lehrer an einer christlichen Schule in Amerika. Und dieser Ben ist ein Mann, der Lateinlehrer ist. Das sind nicht unbedingt so die beliebtesten Leute, glaube ich. Aber dieser Mann, der liebt es, Gott anzubeten. Und er ist ein Evangelist. Seine Gabe ist, Menschen für Jesus zu begeistern. Und das ist sein ganzes Lebensziel. Er möchte, dass durch sein Leben Menschen von der Liebe Gottes berührt werden. Und er liebt es, Gott anzubeten. Und seine Klasse, die lädt er oft erst mal ein, dass sie mit ihm zusammen, quasi bevor der Unterricht beginnt, dass sie zusammen Loblieder singen. Und das ist so sein Ding. Und dieser Mann, dieser Ben, der wird krank, unheilbar krank. Er kriegt Krebs. Und an seinem letzten Unterrichtstag, wo er schon weiß, dass die ganze Sache wohl ziemlich schlimm ist und dass er jetzt operiert werden muss und wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen wird, nicht mehr arbeiten kann und so weiter, der verabschiedet sich von seiner Klasse, indem er sagt, dass Gott gut ist. Und lädt seine Klasse ein, Gott anzubeten. Seine letzte Unterrichtsstunde ist eine Anbetungsstunde. Sie machen Musik zusammen und beten und loben Gott. Und sein Gebet ist, dass er selbst in dieser Krankheit Menschen die Liebe Jesu sehen können, an ihm, durch ihn. Und er ging durch die Krankenhäuser und alles, was dann so damit zusammenhang. Und er wurde für viele, viele Menschen ein Trost. Er wurde ein Trost für sie. Und dann sagten die Ärzte nach einer Kontrolluntersuchung, das Ganze ist es wohl vorbei. Es wird nicht mehr lange dauern. Es ist vielleicht noch ein paar Tage, ein paar Wochen, kann keiner so genau sagen. Und dieser Ben betet mit seiner Frau: Herr, schenke mir noch Tage. Schenke mir noch einige Tage, damit du verherrlicht wirst. Und er betet das nicht aus dem heraus, weil er unbedingt so am Leben klammerte. Er sagte, ich kann gehen, ich weiß, wo ich hingehe. Aber ich möchte, dass deine Liebe verherrlicht wird. Er hatte keine Ahnung, wie und was. Er lag im Bett, er hatte keine Kraft mehr, musste am Sauerstoff hängen und so weiter. Seine Schüler haben das mitgekriegt, dass es wohl zu Ende geht. Und seine Schüler verabreden sich, über 400 oder 500, alle Schüler, die sie auftrieben, die sind mitgegangen und haben sich in seinem Vorgarten getroffen, da wo er wohnte. Es war eine riesen Menschenmenge. Die hatten alle weiße Klamotten an. Die fingen dort an, in dem Garten, in dem Vorgarten vor Bens Haus, und fingen dort an, Gott anzubeten. Einer mit einer Gitarre, es war schräg, ich habe dieses Video gesehen. Es war nicht das, wo wir sagen, boah, toller Lobpreis. Sondern die beteten und sangen ganz einfach. Und eins von den Teilnehmermädels, die machte ein Video mit dem Handy. Man sah diesen Ben, der guckte nochmal aus dem Fenster, man sah, wie seine wie er sich freute darüber. Und eins von diesen Mädels hat das gefilmt und hat das ins Internet gestellt. Und komischerweise haben das sehr viele angeklickt. Unter anderem waren da wohl auch einige Leute, die wohl recht berühmt waren. Da muss ein ganz berühmter Musiker, so ein Country-Sänger, hat das wohl auch dann gesehen und hat das in seine Homepage gestellt. Und das wurde von verschiedenen anderen Stars auch nochmal auf die Homepage gestellt. Und innerhalb weniger Tage, ich glaube innerhalb von 2 oder 3 Tagen, haben sie geschrieben, über 30 Millionen Mal wurde dieses Video geguckt. Dieser Mann ist ein paar Tage später gestorben. Dann wurde seine Frau interviewt und die Frau, die zeigte, ich würde sagen, von hier bis hier, Waschkörbe voller Post, voller Briefe, voller Dinge, wo Menschen geschrieben haben, dass sie Jesus gefunden haben, dass sie Jesus vertraut haben. Ihr erinnert euch, Ben betete für ein paar Tage. Und diese paar Tage haben das Leben von ganz vielen Menschen verändert. Er hat sich das nicht vorstellen können. Er hat aber die Hoffnung, dass diese paar Tage etwas erreichen werden. Lebendige Hoffnung verändert die Welt. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Hast du auch eine? Diese Hoffnung, die speist sich nicht aus dem, was ich sehe oder gerade erlebe. Diese Hoffnung, die speist sich aus dem Glauben an Jesu Wiederkunft, an dem Glauben an Jesu Heilshandeln und dem Glauben an die Wahrheit von Gottes Wort. Und diese Wahrheit trägt. Ich glaube, dass Gott mit mir und mit dieser Welt einen Plan hat. Und ich glaube das für dich auch. Ich glaube, dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist und dass er ein Gott der Liebe bleibt, auch wenn es noch so dick kommt. Ich glaube, dass Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in mir lebt und seine Kraft in mir mächtig wird. Ich glaube, dass der Heilige Geist mein Tröster und mein Anwalt ist und dass er das bei dir auch sein möchte. Ich glaube, dass all das, was ich nicht verstehe, in der Logik seiner Liebe und Gerechtigkeit zusammengehalten wird und zu einem guten Ende kommt. Wenn nicht jetzt, dann spätestens an dem Tag, wenn Jesus kommt. Ich glaube, dass da, wo es mir unerträglich wird, ich getragen werde von diesem liebenden Gott. Er wird meine Tränen abwischen. Ich glaube, dass Jesus Christus all meine Schuld, meine Krankheit, meine Not auf sich genommen hat und an dieses Kreuz getragen hat. Und ich glaube, dass nichts und niemand mich je davon trennen wird, von dieser Liebe, von dieser Wahrheit lebe ich. Und diese Wahrheit, die speist meine Hoffnung. Ja, ich habe eine lebendige Hoffnung. Ja, ich glaube daran, dass Christus auch in meiner Not, wie immer sie sein wird, da sein wird. Ich glaube daran. Ich weiß, dass diese lebendige Hoffnung in mir ist. Und ich weiß, dass sie auch in dir sein darf. Glaubst du das? Dann zünde die nächste Kerze an.